Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen. Der Kanzler widmet sich dem Philosophen. Was Olaf Scholz über Immanuel Kant zu sagen hat, das wollen wir gleich wissen. Außerdem haben wir einen Kunstkrimi für Sie dabei. Wie es nämlich kam, dass ein berühmtes Gemälde von Gustav Klimt lange verschwunden war, nämlich 100 Jahre, und dann kurz auftauchte und jetzt ganz schnell versteigert wird und damit wieder verschwindet. Alles für 50 Millionen Euro aufwärts, je nachdem, wie die Auktion diese Woche verläuft. Dann schauen wir uns an, wie in München an rechten Terror erinnert wird, davon viele Attentate, die zu vergessen drohen. Und wir wollen wissen, wie die Regierung Meloni in Italien den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vereinnahmen will. Jetzt kommen wir zu Immanuel Kant, Königsberger Urgestein und Philosoph. In seinem Lebensalltag, naja, eher ein Langweiler, nachdem man seine Uhr stellen konnte. In seiner Nachwirkung eine Wucht. Welcher Autor kann schon von sich sagen, 300 Jahre später immer noch gefeiert und studiert zu werden? Oder von Kanzlern zitiert oder von seinen Redenschreibern? Heute Abend hat Olaf Scholz bei einer Festveranstaltung Immanuel Kant gewürdigt. Und für uns war Catherine Newmark aus unserer Philosophie-Redaktion dabei. Schon guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt ja so viele verschiedene Immanuel Kants. Natürlich den großen Aufklärer, den Freund der Vernunft, den Theoretiker der öffentlichen Moral. Dann haben wir aber auch, darüber haben wir auch schon gesprochen, den Sexisten, den Rassisten, den Antisemiten. Also sehr, sehr vielfältig, sehr ambivalent diese Figur. Was hat den Kanzler interessiert?
Ja, ich so in meiner Naivität ging da rein und dachte, es wird so ein bisschen staatstragend und der gute Kant und dann vielleicht so ein paar kritische Aspekte am Rande und die ganze Akademie mit ihren Honorationen und dann gab es ja noch Musik und es war alles so sehr festlich und ich dachte, das wird jetzt nicht so ganz hart politisch, sondern eher ein Politiker, der sich eine Rede schreiben lässt, die man halt dann so schön hält. Und da war ich leider etwas naiv, denn es gab ziemlich harten Tobak.
Aufklärung und Angriffskrieg, das passt nicht zusammen. Kategorischer Imperativ und Kriegsverbrechen, das passt nicht zusammen.
Das ist ein Zitat von Olaf Scholz, der in seiner Rede tatsächlich ganz hart auf die Russland-Schiene gegangen ist, die natürlich immer mit zwischen bei Kant ein Problem darstellt oder ein gewisser Beef zwischen Deutschland und Russland, zu wem gehört Kant? Denn Kaliningrad, Königsberg, liegt ja bekanntlich heutzutage in Russland und die Russen feiern auch Kant.
Und Putin feiert ihn.
Putin ist ja auch unbedingt einer, der durchaus gerne sagt, Kant sei sein Lieblingsphilosoph. Und Olaf Scholz hat daran unter anderem auch erinnert, dass Putin Kant auch durchaus positiv zitiert habe. Auch Kants berühmte Friedensschrift, also diese Schrift zum ewigen Frieden, wo Kant unter anderem die Idee eines Völkerbundes entwickelt und alle möglichen guten und wichtigen Ideen entwickelt. Die wurde von Putin früher auch schon mal positiv zitiert.
Ausgerechnet von ihm.
Genau, und daran hat natürlich Scholz auch genüsslich erinnert. Scholz hat auch ganz an den Anfang etwas gestellt, was mich interessiert hat. Er hat nämlich, das hören wir vielleicht kurz rein, betont, dass er Kant wirklich auch selber gelesen habe.
Auch Kants große Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit dauerhaften Friedens in kriegerischer Zeit gehört heute wieder ganz oben auf die Tagesordnung. Deshalb ist es eine gute Idee, Kants großartige Schrift zum ewigen Frieden gerade jetzt auf neue zur Hand zu nehmen. Ich habe das getan.
Der Kanzler hatte Zeit für Kant, immerhin. Ne?
Genau, und mir versicherte tatsächlich Volker Gerhardt, der ja Olaf Scholz auch durchaus persönlich kennt und eben sehr beteiligt ist an dieser Akademie und der Kant-Ausgabe an der Akademie, also der große Kant-Spezialist Volker Gerhardt, dass Olaf Scholz Kant wirklich gelesen habe. Also das glaubt er eben, das ist nicht irgendein Redeschreiber. Und darum fand ich es eben umso interessanter, dass wir diese ganz harte Rede dann bekommen haben von Olaf Scholz. Es ging um den ewigen Frieden und wie Russland diesen bricht. Und es war eine politische Rede. Olaf Scholz erinnerte daran, dass Kant in Russland vereinnahmt wird und zwar an jeder Stelle politisch, aber auch für so Erinnerungskitsch und das habe eben auch mit Putins Kant-Vorliebe zu tun. Er erinnerte dann minutenlang an den völkerrechtswidrigen Krieg, an die Kriegsverbrechen der russischen Armee, an die Massaker in Irpin, in Butscha. Es war eine sehr politische Rede über ganz weite Strecken.
Also hat den Spieß offenbar umgedreht Richtung Putin dann sozusagen.
Genau.
Die Kantliebe von Putin eigentlich entlarvt sozusagen.
Und das gipfelte dann in solchen Sätzen wie diesem hier noch ein Ton, den ich mitgebracht habe.
Olaf Scholz, der Bundeskanzler, über Immanuel Kant.
Unter Putins Oberbefehl verheizt Russland seit Kriegsbeginn zugleich Bürgerinnen und Bürger seines eigenen Landes zu Hunderttausenden an der Front. Wahllos, bedenkenlos, erbarmungslos. Oder um die beißende Kritik aufzugreifen, die der Aufklärer Kant an den despotischen Staatsoberhäuptern seiner Zeit übte. Unter Putins Oberbefehl werden in Russland heute wieder Untertanen als, Kants Worte, nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht. Genau diese Instrumentalisierung und Verzweckung von Menschen war es, die Kant anprangerte. Schon deshalb hat Putin nicht die geringste Berechtigung, sich auf Kant zu berufen.
Und das ist des Buddels Kern. Putin hat nicht die geringste Berechtigung, sich auf ihn zu berufen. Also es gibt sozusagen diesen älteren Streit natürlich darum, zu was jetzt Königsberg, das preußische Königsberg gehört. Also es gibt immer schon so ein bisschen so Spannung zwischen Russland und Deutschland. Aber an dieser Stelle, in diesem Konflikt, in dem wir sind, war Olaf Scholz so eindeutig. Es ist nicht jetzt nur, dass wir aus deutschem Kulturpatriotismus oder Chauvinismus Kant für uns beanspruchen. Es ist einfach so, dass Putin, so wie er agiert, Russland heute eigentlich gar kein Anrecht mehr auf Kant hat. Und das fand ich das war zwar sehr politisch, aber da war nichts Friedliebendes an dieser Rede.
Das war die prägende Argumentation des Kanzlers über Kant, oder gab es noch andere Details?
Ja, nee, das also ging noch lange weiter über was Putins Vereinnahmung, wie falsch die ist und
es geht ja um Moral, um öffentliche Moral.
Ja, und es ging dann
um Aufklärung.
Er hat sich wirklich an dieser Friedensschrift, also an dieser politischen Schrift von Kant entlang gehangelt und hat dann eben daran erinnert, dass natürlich Kant eben so Dinge sagt wie: Frieden muss gestiftet werden. Frieden ist nicht selbstverständlich. Es ist sozusagen ein Ziel, was wir anpeilen müssen. Und Kant hat ja eben in dieser Schrift dann eben auch so Ideen entwickelt, wie können wir für mehr Frieden sorgen. Und das hat dann etwas mit Demokratie, mit Mitspracherecht, mit Meinungsfreiheit zu tun. Mit so etwas wie einem Völkerbund, also so Verträge zwischen den Staaten, mit globalem Handeln, mit einer öffentlichen, mit Bürgerrechten auch ganz wichtig. Und all diese Dinge, an die hat er erinnert, und er hat eben daran erinnert, dass die im Moment in Russland so nicht stattfinden. Also es war einerseits eine sehr scharfe Kritik an Putin und es war ein sehr, sehr deutliches: Kant ist ein Universalist, man kann den global lesen, aber man darf ihn nicht so lesen, wie Putin ihn liest.
Und kann man ihn auch so aktualisieren, 300 Jahre später?
Ich glaube schon.
Das frage ich Sie als Philosophin jetzt.
Nein, also gerade diese Schrift zum Frieden, die ist eine sehr politische Schrift, die tatsächlich heute unglaublich aktuell ist. Und tatsächlich, was ich dann auch noch interessant fand, Volker Gerhardt hat unlängst in anderem Kontext daran erinnert, auch, dass dieser Streit schon etwas länger andauert. Also es war wohl 2004 bei den Feierlichkeiten in Kaliningrad so, dass Bundeskanzler Schröder nicht wollte, dass Wolfgang Thierse die Rede hält, weil der zu deutsch vereinnahmt gewesen wäre. Und dann ist Joschka Fischer hingefahren, hat eine Rede gehalten und auch diese Schrift hochgehalten, diese zum ewigen Frieden. Also das ist die Schrift, mit der Deutschland und Russland sich streiten.
Also Immanuel Kant als Politikum, Olaf Scholz heute über den großen Philosophen aus Anlass seines 300. Geburtstags, Catherine Newmark aus unserer, was hätte ich gesagt, Aufklärungsredaktion, Philosophieredaktion. Dankeschön. Danke.
Danke.
Eine freundliche junge Lady schaut uns an hier. Dunkelbraune Haare, rot geschminkter Mund, ein blaues Tuch über den Schultern, ein grünes Kleid darunter und vor allem ein unendlich langer Schal mit kraftvollen Blumenmotiven. Meister Gustav Klimt hat das gemalt, nannte es eines seiner letzten Bilder Fräulein Lisa. Fast 100 Jahre galt dieses Meisterwerk als verloren. Doch jetzt ist es wieder da und soll schwupps in dieser Woche gleich zu Geld gemacht werden. Zu sehr viel Geld. Bei einer umstrittenen Auktion in Wien am Mittwoch nämlich. Geschätzter Erlös 50 Millionen Euro und es könnten auch noch deutlich mehr werden. Aber viele Fragen stellen sich an den Verkauf dieses Bildes. Ist die Herkunft dieses Bildes überhaupt geklärt? Wen stellt es wirklich dar? Wer ist diese Fräulein Lisa eigentlich? Und vor allem, wo geht es hin, nachdem es nur kurz im Licht der Öffentlichkeit war? Fragen wir einen der besten Klimtkenner überhaupt, nämlich Alfred Weidinger, nicht nur Kunsthistoriker, sondern auch Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Beginnen wir vielleicht mit einer wichtigen Frage, wer eigentlich auf diesem Gemälde abgebildet ist. Es gibt so viele verschiedene Theorien, so viele verschiedene Fräulein Lisas, die da in Frage kommen. Wer ist es aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht ist es Margarete Constanze Lisa. Ich habe also ihren Sohn kennengelernt, das war William de Gelsi, der also in London gelebt hat und eine sehr enge Verbindung zu Österreich und Ungarn hatte. Und er hat mich also einmal in Belvedere besucht, ich war damals also Vizedirektor und hat damals auch sehr, sehr viele Klimt-Ausstellungen ausgerichtet. Und er hat mir erzählt, dass Gustav Klimt seine Mutter gemalt hat und er auf der Suche nach diesem Gemälde ist und hat gebeten, ihm dabei zu helfen. Und das haben wir gemacht und haben sehr intensiv recherchiert.
Und was macht Sie so sicher, dass das seine Mutter darstellt?
Einerseits ist es eine Aussage vom Sohn der Dargestellten, die zumindest zum damaligen Zeitpunkt in keiner Art und Weise angefochten worden ist. Und darüber hinaus haben wir auch also von der Familie des William de Gelsi auch Nachricht, dass es sich um Margarete Constanze Lisa handelt. Also es gibt keinen Grund, an dem zu zweifeln.
Wie erklären Sie sich dann die Spekulationen über mögliche andere Vorbilder?
Die Problematik liegt natürlich also in dem hohen Auktionspreis, also dem hohen Preis, den man für dieses Gemälde erzielen kann. Und in Österreich ist es so, dass wenn das Gemälde, also ein Gemälde auftaucht, dann hat das Bundesdenkmalamt zu entscheiden, ob die Möglichkeit besteht, es auszuführen. Und das Bundesdenkmalamt hat also in diesem Fall, also aufgrund der vom Auktionshaus vorgelegten Akten und Dokumente und auch Rechercheergebnisse, also entschieden, dass der Ausfuhr zugestimmt wird. Und da muss man dann doch rechnen damit, also wenn das also im Ausland versteigert wird, wenn das noch ins Ausland gehen kann, dann kommen das vom Verkaufserlös sicherlich noch einmal 10 oder 15 oder vielleicht 20 Millionen dazu.
Es ist aus Ihrer Sicht legitim, es auszuführen, legitim, es auf dem internationalen Kunstmarkt zu verkaufen?
Na, absolut ja. Also es ist aus meiner Sicht, es ist ein sehr interessantes Bild, es ist ein unvollendetes, es ist auch kein nicht signiertes Bild. Also ich gehe davon aus, dass das Bild also nach dem Tod von Gustav Klimt im Atelier zurückgeblieben ist und es dann also im Zuge der Auflösung seines Nachlasses an die Eigentümer veräußert worden ist. Also das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Also wir haben es mit also einem unfertigen und auch einem unsignierten Gemälde zu tun. Es ist ein schönes Bild, es ist ein Spätwerk, es ist eines der letzten Bilder von Gustav Klimt und es ist durchaus also ein sehr interessantes, sehr schönes Bild. Also ich mag dieses Bild, also mir gefällt es sehr, sehr gut und ich bin sehr froh, dass es aufgetaucht ist. Also man kannte ja nur eine Schwarz-Weiß-Abbildung, eine sehr schlechte und jetzt kennt man es in Farbe. Aber tatsächlich ist es so, dass die Wert, die dargestellt ist, also für den Verkaufspreis am Ende nicht relevant ist. Aber dennoch ist es ein Thema geworden, also in Österreich, man diskutiert also heftig darüber, wer ist jetzt die Dargestellte. Es gibt viele Hypothesen und also einige Forscher und Forscherinnen, die man also am Anfang eigentlich nicht bemüht hat vom Auktionshaus, was aus meiner Sicht also nicht ganz geschickt war, haben halt jetzt also relativ viel herausgefunden. Es ist tatsächlich viel aufgetaucht, also an Material, an Dokumenten, an Provenienz, vielleicht neue Aspekte. Und das ist an sich ja sehr, sehr wichtig für die Wissenschaft. Aber die Wissenschaft ist hier etwas ausgehebelt worden, weil man einen Vertrag gemacht hat zwischen allen möglichen Anspruchsberechtigten und die sozusagen also alle ins Boot geholt hat. Und natürlich lockt es der hohe Auktionspreis, der am internationalen Markt mit diesem Bild zu erzielen ist. Und der schiebt dann einen sehr, sehr schweren Riegel vor die Provenienzforschung, vor die weitere Forschung zu diesem Bild vor, weil natürlich also niemand der Beteiligten dann also mit neuen Akten auftauchen, das noch einmal aufrollen möchte, diesen Fall. Weil das, so einen Fall neu aufzurollen, das ist, glaube ich, sehr, sehr problematisch, auch juristisch.
Aber wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Bild jetzt mal unabhängig von der Dargestellten tatsächlich Restitutionsgut sein könnte?
Wir wissen es nicht. Es ist die Provenienzlücke ist aus meiner Sicht, das ist zu groß. Also nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht also vieler Kolleginnen und Kollegen ist zu groß. Und wir sind der Meinung, dass es vielleicht besser wäre, noch etwas zuzuwarten, professionelle Provenienzforscher bemühen, zu recherchieren, nicht nur in Österreich, auch in Ungarn. Es gibt also zahlreiche Archive, die man noch bemühen könnte. Aber das ist etwas, was nicht geschehen ist. Also man sagt, man hat hier alles getan von Seiten des Auktionshauses, was möglich ist. Das glaube ich auch durchaus. Aber da man also doch also wichtige Klimt-Forscher, Forscherinnen oder auch Provenienzforscher, Provenienzforscherinnen nicht befragt hat, sondern versucht, das also alles aus dem eigenen Haus abzuhandeln, was ich durchaus verstehen kann, hat man, glaube ich, doch also verabsäumt, eine vielleicht auch noch weitreichende Ergebnisse für dieses Gemälde zu finden. Und das zeigt das ja auch. Also wenn Sie die Zeitungsartikel der letzten 2 oder 3 Monate lesen, also ich würde meinen, also nahezu wöchentlich oder zumindest im 2-Wochen-Takt sind neue Dinge aufgetaucht. Die Auktion wird dem Ganzen dann also den Riegel vorschieben, weil dann wird sich keiner mehr dafür interessieren.
Das heißt, Sie plädieren dafür, als einer der führenden Klimt-Forscher, diese Auktion zu verschieben?
Naja, ich sage, so weit will ich jetzt nicht gehen, weil mir das an sich nicht zusteht. Also ich kann nur eines sagen, dass ich meine, es wäre besser gewesen, wenn man mehr Zeit gehabt hätte.
Also wenn man sich den möglichen Verkaufserlös anschaut von 50 Millionen Euro, vielleicht wären es ja auch noch mehr, dann scheiden natürlich alle öffentlichen Sammlungen automatisch aus bei dem Budget, das sie da haben. Und es wird sehr wahrscheinlich sein, dass ein privater Sammler dort zuschlägt. Der kann dann mit dem Bild letztlich machen, was er will. Was vermuten Sie, wo wird es landen?
Naja, die letzten Klimt-Verkäufe haben gezeigt, dass eigentlich die ganze Welt nahezu dafür in Frage kommt. Also das letzte große bedeutende Gemälde ist zum Beispiel nach Japan gegangen. Es gibt also in dieser Kategorie doch also eine ganz beachtliche Menge von Sammlern und Sammlerinnen, die sich für so etwas interessieren und die kein Problem damit haben, für so ein Bild auch, sage ich mal, 50, 60, 70 Millionen Euro auszugeben. Also ich wünsche natürlich auch dem Bild also einen guten Verkaufspreis, weil es auch dem Klimt, also auch Künstler, also was seine Reputation anbelangt, sehr, sehr hilft. Aber ich wünsche mir auch zugleich, dass es dann möglich sein wird, dieses Bild auch immer wieder mal auch der Öffentlichkeit zuzuführen. Also in Form von Ausstellungen, einer Dauerleihe bei ein bedeutendes Museum zum Beispiel. Oder auch, also, wenn es die Möglichkeit nur besteht, also entsprechend in hoher Qualität zu reproduzieren.
Zum Beispiel bei Ihnen da in Linz. Wäre ja vielleicht ein schöner Ort, oder? Für Sie als Direktor würden Sie sich freuen, vermutlich.
Ja, aber wir würden uns die Versicherungssumme nicht leisten können für dieses Bild. Vor allem dann, wenn man dann auch mehrere Klimt-Gemälde zeigen will, dann ist es eigentlich nahezu unmöglich geworden. Da sind die Versicherungskosten zu hoch.
Das sagt der Linzer Museumsdirektor und einer der besten Klimt-Kenner überhaupt, nämlich der Kunsthistoriker Alfred Weidinger, über eines der letzten Gemälde von Gustav Klimt, Fräulein Lisa, wo immer noch der Streit darüber nicht beendet ist, wer da eigentlich dargestellt ist und inwieweit auch die Provenienzforschung vielleicht da nicht weiter fortgeführt werden kann, weil es eben diese Aktion am Mittwoch geben wird, bei der womöglich 50 Millionen Euro erlöst werden. Und dann ist das Bild in privater Hand. Herr Weidinger, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Eins haben wir noch. Und zwar sind Sie auf dem Weg zu Ai Weiwei nach Portugal in die Nähe von Lissabon. Ai Weiwei, der chinesische Exilkünstler, widmet sich Gustav Klimt auf seine Weise. Wie denn?
Naja, das würde ich meinen. Ai Weiwei ist ein ganz wichtiger Historienmaler, der hat also nicht also den Pinsel verwendet, sondern in dem Fall also Legosteine. Und der hat ganz bedeutende Gemälde der Kunstgeschichte hat also nachgeahmt, also mit Legosteinen, das letzte Abendmahl von Da Vinci und also viele andere bedeutende Werke. Und wir besprechen jetzt also morgen, also in Portugal, ob er ein bedeutendes Gustav Klimt-Gemälde in Legosteinen nachbaut und nachempfindet.
Aber nicht Fräulein Lisa. Warum eigentlich nicht?
Diese Idee könnte ich in mir stecken. Also ich könnte es ja versuchen.
Wer weiß.
Wenn Sie wollen, also werde ich es versuchen.
Versuchen Sie es bitte. Ich persönlich würde mir das sehr wünschen. Dann haben wir es zumindest mit Legosteinen in der Öffentlichkeit. Wenn das Original schon da in einer privaten Sammlung verschwinden wird. Ich danke Ihnen sehr.
Herr Weidinger. Ein weiteres Motiv. Danke.
Dankeschön.
Wiedersehen.
Tschüss.
Danke.
Dann schauen wir doch einfach mal, ob das wirklich klappt mit diesen Legosteinen oder auch nicht. Stefan Koldorf ist unser Kunstmarktexperte und einer der Autoren unseres Kunstmarkt-Podcasts Tatort Kunst. Guten Abend, Stefan.
Guten Abend.
Also, das können wir bisher noch nicht klären, ob zumindest Fräulein Lisa dann mit Legosteinen der Öffentlichkeit erhalten bleibt. Aber klären wir erst einmal, das wäre doch was, oder? Ai Weiwei würde da vielleicht noch ein bisschen was bewahren von diesem Bild. Erst einmal sollten wir vielleicht klären, wissen Sie Näheres, wer eigentlich dieses Bild verkauft, wer es eingeliefert hat?
Es gibt Gerüchte, es gibt ganz wilde Geschichten, die da im Moment kursieren, denn natürlich ist dieses Gemälde seit Tagen, seit Wochen und auch letzte Woche auf der Biennale in Venedig immer wieder Thema gewesen. Es gibt eine Geschichte, die lautet, dass ein Diener dieses Bild von der ehemaligen Besitzerin bekommen haben soll. Der habe es dann wiederum seinem Schwiegersohn vermacht, da hat es die Tochter geerbt und. Und schließlich endet diese ganze Geschichte bei einer Medizinerin aus Österreich, die jetzt eingeliefert haben soll. Soll auch ein Foto existieren bei der Präsentation des Gemäldes in Wien, das inzwischen aber wieder gelöscht worden sei im Internet. Also wilde Spekulationen, aber nein, keine Gewissheit und auch kein Name.
Wissen Sie denn, wer eigentlich abgebildet ist? Wir haben es gerade von Alfred Weidinger gehört. Das ist ja nun wirklich einer der führenden Klimt-Experten. Er sagt, Margarete Constanze Lisa, eine von vielen möglichen Fräulein Lisas. Ist das für Sie auch klar?
Nein, es ist für mich nicht klar und ich habe den Tag unter anderem damit zugebracht, rund 140 Seiten Dokumente, diese neuen Erkenntnisse, von denen Herr Weidinger vorhin gesprochen hat, durchzuackern. Und es spricht nun tatsächlich sehr, sehr viel dafür, dass es Margarete Constanze Lissa gewesen ist, neben den Aussagen von Zeitzeugen, die vorhin schon zitiert worden sind, auch so Geschichten wie, dass die andere behauptete Eigentümerin Lilly soll sie geheißen haben, als Jüdin eine sehr detaillierte Vermögensanmeldung gegenüber den Nazis am 12. Juli 1938 machen musste. Auch die liegt uns vor. Und da ist von ganz vielem die Rede, von einer heiligen Familie in der Rubrik Gemälde, von einer Pergola, von einer Maria Elisabeth, von einem Utrillo sogar an der Seine. Aber der Klimt, der ist eben nicht drauf und das wäre den Nazis eher nicht durchgegangen. Also es gibt eine Menge Indizien, die dafür sprechen, dass es tatsächlich, wie immer schon vermutet und wie auch von Alfred Weidinger nochmal bestätigt, Margarete Constanze Lissa gewesen ist. Aber den Beweis, den traue ich mir auch nicht zu.
Und jetzt, das haben wir auch gehört von Alfred Weidinger, ist es ein großes Problem bei so einer Auktion. Dann verschwindet dieses Gemälde vom öffentlichen Markt und die gesamte Herkunftsforschung kann nicht mehr weiter betrieben werden. Könnte das dennoch auch Raubgut sein? Wäre das möglich?
Also die Möglichkeit besteht, weil, wie gesagt, jüdische Familien mit in der Provenienz, mit in der Herkunftsliste drin sind und weil es eine große Lücke gibt. Es hat eine Einigung gegeben mit den Erben von beiden Seiten. Also beide mögliche dargestellte Damen haben Nachfahren und mit beiden hat man sich geäußert. Ich hätte das Auktionshaus gerne gefragt, wie diese Einigung ausgesehen hat, habe da aber nur eine sehr schmallippige Antwort bekommen, eine Zeile, sehr geehrter Herr Koldorf, das Haus wird nach der Auktion eine Stellungnahme veröffentlichen. Und das ist ein Punkt, der beispielsweise Erika Jakubowicz, die Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde in Wien, ziemlich ärgert, weil die nämlich sagt, wir haben uns dazu verpflichtet, nach den rechtmäßigen Erben von Raubkunstbildern, wenn es denn eins ist, zu suchen. Und da können wir nicht sagen, wir entschädigen einfach mehrere, der Richtige wird schon dabei sein. Derjenige, dem es mal gehört hat, der hat den Anspruch und niemand sonst.
Das sind die berühmten Washingtoner Prinzipien, die ja eigentlich, soweit ich weiß, auch in Österreich gelten dürften, ne?
Ganz genau. Da hat man sich verpflichtet, nach unrechtmäßig entzogenen Bildern, so heißt das im Justizdeutsch, zu suchen. Und das hat auch Österreich getan, ja.
Was ist das eigentlich für ein Vorgang? Was lernen wir über den internationalen Kunstmarkt anhand dieses Vorgangs?
Also, it's all about money. Auf den Satz lässt sich Kunstmarkt immer zurückziehen. Und noch ein Gerücht, in Venedig hat es geheißen, die 50 Millionen, von denen immer die Rede ist, die seien längst überschritten. Es gäbe bereits ein Angebot über 80 Millionen für dieses Gemälde. Und ich glaube, dass es immer noch so ist, dass bei solchen Beträgen, nur noch mal klar machen, da verdient auch das Auktionshaus ganz erheblich eine Provision für die Vermittlung dieses Kaufs, dass es immer noch so ist, dass man da eventuell bereit ist, nicht so ganz sorgfältig hinzugucken. Und Alfred Weidinger hat vorhin gesagt im Interview, maßgebliche Experten sind nicht gefragt worden. Er war charmant genug, nicht zu sagen, dass er damit unter anderem sich selbst meint als Verfasser eines Werkverzeichnisses. Auch Tobias Natter, ein anderer wichtiger Experte für Klimt in Österreich, ist nicht einbezogen worden, weil man im Auktionshaus der Meinung war, das können wir schon ganz gut auch alleine. Stattdessen werden im Katalog, im dicken, der mir vorliegt, Zeitungsartikel als Beleg für die Herkunft des Bildes zitiert. Also das geht eigentlich im Jahr 2024 alles anders.
Eine umstrittene Auktion, Gustav Klimts Bild, Fräulein Lisa am Mittwoch, also unter dem Hammer in Wien. Und wir werden es natürlich weiter beobachten. Stefan Koldorf, unser Kunstmarktexperte und auch eine der Autoren des Podcasts Tatort Kunst. Vielen Dank, Stefan.
Ja, gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Christian Neugebauer.
Was kann die Schriftstellervereinigung PEN für eine friedlichere Welt tun? Mit dieser Frage hat sich der internationale PEN am Wochenende im slowenischen Bled auseinandergesetzt. Als Delegierte des PEN Berlin nahm die Potsdamer Autorin Sophie Sumbarane teil. Sie kündigte hier im Deutschlandfunk Kultur zwei Resolutionen der Vereinigung zum Nahostkonflikt und dem Krieg in der Ukraine an. Über den Appell an die Politik hinaus habe man aber noch weitere Wege diskutiert, wie sich Autorinnen und Autoren bei Krisen einbringen können. So meldeten sich beispielsweise immer mehr Menschen aus dem PEN Ukraine zum Dienst an der Front.
Ein sehr berühmter Schriftsteller, der vor 2 Jahren den Friedenspreis in Frankfurt bekommen hat, der Hisham Shadan, ist jetzt vor ein paar Wochen an die Front gegangen. Und das sind Dinge, die kann ich mir in meiner deutschen privilegierten Situation nur schwer vorstellen, diese Notwendigkeit zu fühlen, eine Waffe in die Hand zu nehmen und am Ende für das Leben des Volkes, für das ich stehe, an die Front in den Krieg zu ziehen.
Die Autorin Sophie Sumbarane, Mitglied im PEN Berlin. Ein 3-köpfiges Team soll ab Sommer nächsten Jahres die Intendanz des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar übernehmen. Das teilte heute die Thüringer Staatskanzlei mit. Valentin Schwarz soll Chefregisseur und künstlerischer Geschäftsführer werden. Dorian Dreher wird die Funktion des Operndirektors ausüben und Timon Jansen die Aufgabe des Schauspieldirektors. Sabine Rühl nimmt weiterhin die kaufmännische Geschäftsführung des Theaters wahr und komplettiert damit das Leitungsteam. Das vergleichsweise junge Team mit reichhaltiger Erfahrung habe überzeugend deutlich gemacht, dass es einen modernen, wertebasierten Führungsstil nicht nur verspreche, sondern auch lebe, sagte der Thüringer Kulturminister und Aufsichtsratsvorsitzende Benjamin Immanuel Hoff von der Linken. Ab heute ist im Gutenberg-Museum in Mainz eine neue Rarität zu sehen. Eine Bibel von ca. 1460 und einem Wert von 1,85 Millionen Euro. Die Neuerwerbung stellt Szenen des Neuen und des Alten Testaments gegenüber. Es handelt sich um ein sogenanntes Blockbuch, das auf 40 Seiten Bilder und Texte kombiniert. Was an den Druckplatten der einzelnen Seiten so besonders ist, erläuterte der Direktor des Gutenberg-Museums Ulf Sölder hier im Deutschlandfunk Kultur.
Man hat das aus einem Holzstock geschnitten, sowohl den Text als auch die Bilder. Und das macht diese Bücher auch aus. Also alles aus einem Block. Und genau das macht auch diese Bibeln, diese Blockbücher, in diesem Fall eben die Biblia Pauperum auch aus. Haut man einmal daneben, bricht etwas beim Druck aus, dann ist es verloren. Ganz anders eben als bei Gutenberg, wo dann ein bleierner Letter ja ersetzt werden kann, beziehungsweise so schnell ja auch gar nicht kaputt geht.
Ulf Sölder, der Direktor des Gutenberg-Museums in Mainz, über das neu erworbene Blockbuch. Solche Bücher wurden häufig als Gebrauchsliteratur produziert, darum nutzten sie sich im Alltag oft ab. Die hohe Qualität des vorliegenden Exemplars sei bundesweit einmalig, teilte das Museum mit.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Eine lange Spur der Gewalt zieht sich seit Jahrzehnten durchs Land. Die Spur des rechten Terrors. Früher oft runtergespielt, etwa beim Oktoberfestattentat. Heute deutlich bewusster wahrgenommen, spätestens seit der Terrorserie des NSU. Hanau, Halle, die Liste lässt sich leider fortsetzen. Jetzt widmet sich eine Ausstellung dieser Gefahr im NS-Dokumentationszentrum in München. Und dort hat sich Tobi Krone umgeschaut.
Es ist für uns eine große Bedeutung, wenn auch nur ein kleiner Teil unseres Materials in die Ausstellung aufgenommen wurde.
Sibel Leyla fällt ihre Eröffnungsrede zur Ausstellung Rechtsterrorismus hörbar schwer. Das Material, das sie den AusstellungsmacherInnen zur Verfügung gestellt hat, ein Brief an sie, die Eltern, auf blauem Tonpapier. Ein gezeichnetes Selbstbildnis ihres Sohnes Can. Daneben mit Füller geschrieben, eine Widmung an die Familie. Es liest sich heute wie ein Abschiedsbrief.
In seiner kleinen Welt, er hat damals seine Liebe zu uns aufs Papier gebracht.
Can Leyla hatte eine vielversprechende Zukunft vor sich, auch wenn er im eher sozial schwachen Münchner Nordwesten aufwuchs. Can trainierte in einer hochklassigen Fußball-Nachwuchsmannschaft bis zum 22. Juli 2016, als ein 18 Jahre alter Attentäter am Olympia-Einkaufszentrum ihn und 8 andere meist jugendliche Menschen mit Migrationshintergrund erschoss. Eine Tat, die lange als nicht politisch motivierter Amoklauf eines psychisch gestörten Jugendlichen galt. Obwohl dieser sich stark mit rechtsradikalen Ideologien beschäftigt und im Netz Kontakt zu einem anderen Attentäter geknüpft hatte. Erst 3 Jahre später nahm die bayerische Justiz nach mehreren Gutachten durch die Stadt München eine Umdeutung des Verbrechens vor. Heute gilt es offiziell als rechtsextremistisch motivierte Tat.
Vor allem, was wir auch mit dieser Ausstellung machen können, ist uns solidarisieren mit den Betroffenen. Und deswegen haben wir auch so einen besonderen Wert darauf gelegt, dass wir hier auch die Perspektive der Betroffenen in die Geschichten noch sehr, sehr stark einfließen lassen.
Sagt Steffen Liebscher, der für die Gedenkstätte Memorium Nürnberger Prozesse in Nürnberg diese Ausstellung konzipiert hat, die nun im Münchner NS-Dokumentationszentrum zu sehen ist. Da ist neben Can Leylas Brief auch die Krankenakte von Robert Höckmeier zu lesen, der beim rechtsextremen Oktoberfest-Attentat 1980 zwei Geschwister verlor und der am Tag nach dem Attentat verletzt im Krankenhaus liegend den damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß hörte, wie dieser gesagt habe, im Krieg habe er schlimmere Verletzungen gesehen. In der Folgezeit nahmen sich zwei weitere Geschwister Höckmeiers das Leben. Die Ausstellung hätte durchaus mehr solcher Objekte vertragen können, an denen sich die brutale Absurdität eines rassistischen, medialen und gesellschaftlichen Diskurses ablesen lässt, der lange Zeit die Struktur rechter Gewalt unterschätzte. Oder die Berichte der Angehörigen der Opfer des NSU, denen die Polizei zunächst Mafia-Kontakte oder Affären mit anderen Frauen unterstellte. Die Rolle der schweigenden Mehrheitsgesellschaft bleibt in dieser weitgehend nüchtern, textlastigen Schau leider eine Leerstelle. Immerhin, die Besucherführung stößt die MünchnerInnen darauf, einander von ihrem eigenen Erleben zu erzählen. Der Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum erhielt ja die ganze Stadt in Atem.
Ich war mit meiner jüngeren Tochter spazieren und es war so ein diesiger, schwüler Tag in München. Und ich weiß, auf dem Heimweg habe ich plötzlich, ich wohne in Neuhausen, von daher, da war dann nur noch Polizei und nur noch Sirenen zu hören und ich bin nach Hause gegangen. Ich glaube, mir hat jemand geschrieben, dass irgendwas passiert ist in der Gegend und meine Tochter war halt noch draußen und es war irgendwie so überhaupt nicht klar, wo die alle sind. Das war so ein ganz beklemmender Moment, dieses, wo wie kriege ich meine Familie jetzt nach Hause?
Eine Stärke der Ausstellung sind die Kapitel zu den vielen kleineren Attentaten, die bundesweit so gut wie vergessen sind. Von ehemaligen SS-Angehörigen, die 1947 die Nürnberger Prozesse attackierten, bis hin zur Ermordung des jüdischen Verlegers Schlomo Levin und seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke 1980 in Erlangen durch ein Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, wie der Politikwissenschaftler Robert Philipsberg gegenüber der Besuchergruppe erläutert.
Zum Beispiel Schlomo Levin hat sich ganz gezielt gegen Rechtsextremismus eingesetzt vorher. Also er ist nicht zufällig in den Fokus geraten, sondern er hatte sich bewusst gegen Rechtsextremismus da in der Umgebung eingesetzt und ist dann auch zu einer Art Hassfigur letztlich avanciert und eben ganz gezielt ermordet worden. Auch das Gedenken hat sehr lang gedauert. Wir sehen jetzt hier mal ein Beispiel noch. Ein Kubus zur Erinnerung ist dann 2020 aufgeführt worden hier in Erlangen.
Was diese betagte Besucherin in der Gruppe in dieser Ausstellung geführt hat?
Ich bin öfter mal hier und der Rechtsextremismus, der interessiert mich besonders. Da ist man ja schon in Sorge.
Sie habe noch als Kind den Nationalsozialismus erlebt und habe, so erzählt sie, nie die Illusion gehabt, dass rechte Gewalt einmal weg gewesen wäre.
Ja, es fängt nicht an, es wird immer wieder mal aufgefrischt.
Rechter Terror und seine Spur durch Deutschland, eine Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum in München, für uns gesehen von Tobi Krone, bis zum Juli ist sie geöffnet. Naja, und wenn man sich populistische Regierungsparteien so anschaut, dann haben sie oft eins gemeinsam, gerade wenn sie lange genug an der Macht sind, sie versuchen, die Medien zu vereinnahmen, vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien. Das haben wir in Polen gesehen, in Ungarn sehen wir es und nun auch in Italien mit der Regierung Meloni. Elisabeth Bonkratz hat ein Beispiel.
Antonio Scurati ist ein angesehener Schriftsteller, nicht nur in Italien. Der 54-Jährige ist mehrfach ausgezeichnet worden. Besonders intensiv hat er sich mit dem Faschismus auseinandergesetzt. Für seinen Roman M, der Sohn des Jahrhunderts, über Benito Mussolini, bekam er den wichtigsten italienischen Literaturpreis, den Premio Strega. Scurati wurde von der öffentlichen Sendeanstalt RAI damit beauftragt, eine Rede zum Tag der Befreiung vom Faschismus zu verlesen. Doch kurzfristig wird Scurati wieder ausgeladen, er darf seine Rede nicht mehr halten. Die Moderatorin der Sendung will das aber nicht hinnehmen und verliest kurz entschlossen seine Worte vor laufender Kamera. Solange diejenigen, die uns regieren, das Wort Antifaschismus nicht aussprechen, wird das Gespenst des Faschismus weiterhin das Haus der italienischen Demokratie heimsuchen. Es ist eine klare Kritik an Regierungschefin Meloni, denn bis heute hat sich die Vorsitzende der Partei Fratelli d'Italia nicht vom faschistischen Erbe ihrer Partei distanziert. Aus ideologischen und politischen Gründen habe man ihm abgesagt, so Scurati, der auch an der Universität Mailand lehrt. Ich habe kritisiert, dass in den 19 Monaten Meloni-Regierung die Ministerpräsidentin auf der Lesart der Geschichte beharrt, der ihrem neofaschistischen Hintergrund entspricht. Sprich, sie wälzt die Schuld für die Gemetzel und Massaker auf die deutschen Nazis ab, obwohl die Faschisten von Salò Komplizen und Kollaborateure waren. Der Medienskandal um Scurati zieht weite Kreise, die Empörung ist groß. Schon seit langem, so der Vorwurf, greift die rechte Regierung über ihre Gefolgsleute direkt in das Programm der RAI ein. Vor laufender Kamera verließ deshalb die Sprecherin der Frühnachrichten einen Protest der Journalistengewerkschaft. Die Kontrollen von Seiten der obersten Führungsriege der RAI über die Nachrichten des öffentlichen Dienstes sind von Tag zu Tag erdrückender. Und weiter? Wir stehen vor einem allgegenwärtigen Kontrollsystem, das gegen die Grundsätze journalistischer Arbeit verstößt. Dass die Parteien in Italien direkten Zugriff auf den öffentlich-rechtlichen Sender beanspruchen, ist nichts Neues. Doch im Zuge einer Gesetzesreform ist die Anstalt seit 2016 abhängiger von der jeweiligen Regierung geworden. Bereits kurz nach Amtsantritt der Regierung Meloni im Oktober 2022 wurden einflussreiche Manager ausgetauscht. Bekannte Journalisten und Moderatoren wie Fabio Fazio, Bianca Berlinger oder Lucia Annunziata suchten das Weite. Jetzt kehrte auch Amadeus der RAI den Rücken. Der populäre Showmoderator fuhr mit seinem Programm immer wieder Traumquoten ein. Die Regierung scheint das nicht zu beeindrucken. Sie versucht, den eigenen Einfluss zu vergrößern. So sollten etwa die Minister der Meloni-Regierung im Europawahlkampf mehr Redezeit bekommen. Das wäre eine Aushebelung des sogenannten Gesetzes par condicio, nachdem alle Parteien gleich viel Sendezeit erhalten müssen. Der Widerstand war massiv. Vorerst sind die Pläne augenscheinlich vom Tisch. Dennoch macht sich Alessandra Constante große Sorgen um die Pressefreiheit in ihrer Heimat. Sie ist die Generalsekretärin der Journalistengewerkschaft FNSI. Ich bin sehr besorgt, denn die Räume für eine freie und unabhängige Information werden immer geringer. Das ist ein Angriff auf den Artikel 21 der Verfassung, den Artikel, der besagt, dass die Information frei sein muss und keinen Beschränkungen unterliegen darf. Er legt doch das Recht und die Pflicht der Journalisten fest, zu informieren. Bei der RAI hat die Journalistengewerkschaft USIGRAI einen 5-tägigen Streik angekündigt. Die Regierungschefin selbst weist jegliche Einflussnahme zurück. Meloni sieht die Zensurvorwürfe als Kampagne an. Wenn man etwas schlecht macht, dann ist es richtig zu kritisieren. Aber wenn man etwas erfindet, um zu kritisieren, dann ist das ehrlich gesagt kein guter Dienst. Der Vertrag mit dem Schriftsteller Scurati, so die RAI, sei wegen seiner hohen Honorarforderung gekündigt worden. Es gehe, wie es heißt, um 1.800 Euro. Dieser bestreitet das. Es ist ein Vorwand, ein vulgärer Vorwand, verlogen, eine Lüge. Sie sagen Unwahrheiten. Die Summe, die Meloni genannt hat, ist nicht korrekt. Sie starten einen persönlichen Angriff und verschieben so das Problem. Ich diskreditiere dich, ich beschimpfe dich, ich greife dich persönlich an. Man muss sagen, vor 100 Jahren war das die faschistische Methode. Nicht über Inhalte reden, sondern die Person angreifen.
Elisabeth Ponkratz aus Rom, darüber, wie die Regierung Meloni versucht, die öffentlich-rechtlichen Medien zu vereinnahmen. Das Gute, wir sind hier immer etwas voraus. Gregor Sander hat in die Feuilletons vom 23. April geschaut.
Es muss sich endlich etwas tun, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, um dann zu erklären, Claudia Roth will die Filmförderung reformieren. Sie spricht nicht mit den Beteiligten und das Finanzministerium schweigt. Aber auch die FAZ spricht nicht mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, sondern mit Bayerns Medienminister Florian Herrmann von der CSU, der für Roths Versprechen der Branche ein neues Finanzierungsmodell für die Filmförderung bis Anfang 2025 vorzulegen, eher schwarz sieht. Der Zeitplan ist inzwischen sehr sportlich, vielleicht sogar überambitioniert. Nach unserer Auffassung müssen alle drei Säulen als Paket gesehen und verhandelt werden. Dabei ist das Steueranreizmodell zentral Und hier scheint das Bundesfinanzministerium noch weit weg von einer Lösung zu sein. Dadurch werden die anderen Reformvorhaben aber auch blockiert, so Herrmann. Und da das alles so diffus ist, nutzt der bayerische Medienminister die Gelegenheit, um die heimatliche Filmwelt ins rechte Licht zu rücken und sagt den erstaunlichen Satz: Penzing hat das Zeug, einmal in einem Atemzug mit Hollywood und vergleichbaren Produktionsstandorten genannt zu werden. Wer Penzing noch nicht kennt, es liegt im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech. Auf einem ehemaligen Fliegerhorst hat sich dort ein Filmstartup etabliert, das Herrmann so beschreibt. Internationale Produktionen wie Cliffhanger 2, das Remake von The Crow oder die Serie 9 Perfect Strangers entstehen dort vor dem hochmodernen Hyperbowl-Set. Die Attraktivität von Penzing spricht sich weltweit herum und zieht weitere Produktionen nach. Ob es Robert Habeck nach Hollywood oder wenigstens nach Penzing schaffen wird, ist noch offen. Aber immerhin hat es ein 20 Jahre alter Roman, den der Wirtschaftsminister mit seiner Frau Andrea Paluch geschrieben hat, ins Samstagabendprogramm der ARD geschafft. Am 27. April läuft dort Hauke Heinz Tod, eine Fortsetzung des Schimmelreiters von Theodor Storm. Die Tageszeitung Die Welt fragt Frau Paluch nach der gemeinsamen Schreiberfahrung. Beim Arbeiten zu zweit sprechen wir mit einer potenzierten Stimme, also nicht nur mit der Summe unserer beider Stimmen, sondern mit einer deutlich besseren Erzählerstimme. Vermutlich würde sich Habeck diesen Effekt auch für so manche Kabinettssitzung wünschen, aber vielleicht kann man auch nicht alles haben. Denn der verfilmte Roman ist, laut der Frau des Vizekanzlers, richtig gut. Wir sind schwer begeistert, schwärmt sie in der Welt. Der Film hat tolle Schauspieler, außerdem ist der Bild gewaltig und die Musik ist fantastisch. Es ist ein sehr atmosphärischer, auch ein bisschen entschleunigter Film. Zu viel Erfolg macht häufig allerdings auch misstrauisch und so grätscht Matthias Rabe in der Taz mal mitten hinein in die Begeisterung um das neue Taylor Swift-Album. Nach 18 Jahren im Musikgeschäft und unzähligen Erfolgen ist sie eine Ikone, die über den Dingen stehen könnte. Ähnlich wie Beyoncé könnte sie Erfolge feiern, auch ohne die Vermarktungs- und Öffentlichkeitsspiele der Industrie noch mitzuspielen. Aber sie spielt diese Spiele noch, denn sie spielt sie besser als alle anderen, nörgelt der Taz-Autor, und auch Taylors Fans, die Swifties, bekommen noch ihr Fett weg. Taylor Swift wird für ihr Business-Genie gefeiert, so als bekäme man von ihrem Reichtum etwas ab. Diese Überidentifikation, gerade auch mit finanziellem Erfolg anderer, ist typisch für zeitgenössische Fanpraxis. Karin Mioska hat sich in ihrer Talkshow den AfD-Spitzenmann Tino Chrupalla eingeladen und ist, so das einhellige Urteil, an ihm eher gescheitert. Zu viele Themen, zu wenig Konkretes und tatsächlich ging es auch wieder einmal um gehacktes Schweinefleisch, was Cornelius Pollmer in der Süddeutschen Zeitung zum folgenden Fazit führt: Einmal alles durch den Wolf zu drehen, das wird in den Fleischereien dieses Landes bis auf Weiteres ein Erfolgsrezept bleiben. Im Fernsehen jedoch nicht.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 23. April. Und es war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Sie hören uns immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast.